Wir sind jetzt bei Josua Kapitel 11 angekommen. Und Kapitel 11 schließt wunderbar ab. Im Vers, im allerletzten Vers, das ist Vers 23, da steht: Und das Land ruhte aus vom Krieg. Oh, ja, schön. Die ganze Streitigkeiten, die ganze Kämpfe, das ist vorbei. Ruhe. Das Land ist eingenommen worden. Ruhe kommt vor. Wir werden sehen, dass diese Ruhe, die da eingekehrt ist, heißt nicht, dass es keine weitere Herausforderung gegeben hat. Das heißt es nicht. Aber was es bedeutet ist, das ganze Land steht jetzt unter der Herrschaft Israels. Sie haben jetzt Ruhe von den Königen, den organisierten sozusagen Feinde Gottes. Und jetzt dreht sich es noch darum, in kleine Bereiche, in einzelne kleine Teile des Landes den restlichen Sieg zu erringen. Friede und Ruhe kehrt ein. Hast du vielleicht die Erfahrung gemacht, dass du weißt, dass Jesus für dich alles vollbracht hat? Oder vielleicht kennst du jemanden, der wirklich ein neugeborener Christ ist, tatsächlich Jesus kennt und Jesus liebt. Aber diese Person oder du vielleicht zu gewissen Zeiten hast innerlich trotzdem keinen Frieden. Nicht jetzt, dass du Angst hättest vor der Hölle, das meine ich jetzt nicht. Da in dem Bereich hast du schon Frieden, du weißt, der Herr Jesus hat mich von meinen Sünden errettet, ich bin sein Kind, es wartet auf mich kein Verdammnis mehr, ich bin gerecht in Christus. Aber in diesem Leben, in dem, was wir heute hier in dieser Welt erleben, dass innerlich in unser Herzen kein Frieden vorkommt, sondern eine sehr gestresste, sehr unrunde, sehr friedlose Zustand. Und man könnte sich dann die Frage stellen, warum gibt es in meinem Herzen immer noch Unruhe? Warum kann ich nicht sagen in einem geistlichen Sinn, dass Ruhe ruht in mir von den ganzen Kämpfen? Und ich glaube, das, was wir aus dieser Stelle finden können, ist Prinzipien wieder, zeitlose Prinzipien, Wahrheiten, die dazu beitragen, dass auch wir in dem geistlichen Bereich innerlich zur Ruhe kommen können. Es gibt gewisse Voraussetzungen des Friedens. Wenn wir diese Voraussetzungen nicht erfüllen, anschließend an dem, was wir letzte Woche eigentlich gesehen haben, dass Gott wirkt in uns, aber wir müssen aktiv mitwirken. Wir dürfen nicht passiv sein. Wenn wir passiv sind, wenn wir meinen, Gott wird alles tun und ich muss gar nichts machen, kehrt oft überhaupt keinen Frieden in unser Herzen ein, weil wir unser Teil nicht tun. Wir sehen aus dieser Stelle eigentlich, dass Gott uns Frieden schenken will, Frieden schenken kann, als seine Kinder, als Menschen, die in Christus den geistlichen Frieden schon haben. Er will uns innerliche Frieden schenken, aber dass die Voraussetzungen dafür auch echt sind, dass wir dieser Frieden in Anspruch nehmen dürfen und müssen. Wir denken aber, er schuldet mir diesen Frieden, ohne dass ich irgendwas tue. Gott muss mir einfach das geben. Und wenn ich das nicht habe, dann ist er schuld. Nein, er hat schon alles vollbracht. Er hat alles schon getan. Du und ich müssen es in Anspruch nehmen. Es ist wirklich so wie die Errettung selbst. Jesus ist für die ganze Welt gestorben. Jeder darf daran glauben, darf Jesus annehmen, nur du und ich haben die Verantwortung, das zu suchen, das nach seinem Wort, das Wort Gottes sozusagen in unserem Leben anzunehmen, ein Herz zu haben, das sich öffnet für die Wahrheit und im Glauben diese Errettung annehmen. Das ist unsere Verantwortung. So schauen wir heute diese Tatsache an. Wir wollen diese Voraussetzungen betrachten und wir wollen merken, Gott schuldet uns gar nichts. Das ist eigentlich in unser fleischliches Herz. Also es so wie, wäre, wie wenn Israel in Kanaan einmarschiert wäre und gesagt hätte, okay Gott, du musst jetzt alle wegtreiben, alle wegjagen und wir machen gar nichts. Wir schauen einfach zu. Und dann, wo die Städte leer sind, dann gehen wir rein. So war es damals nicht, so ist es auch in unserem geistlichen Leben nicht. Wir kommen nicht in eine geistliche Ruhe, indem wir passiv zuschauen. Sondern der innerliche Frieden steht uns durch aktiven Gehorsam zu. Eigentlich passt diese Predigt heute sehr eng zusammen mit dem, was wir letzte Woche betrachtet haben. Es baut darauf auf. Es gibt einen breiten Weg, wenig Widerstand. Man schwimmt mit dem Strom und es ist leicht, da einfach mitzugehen, aber dieser Weg führt hin zum Verderben. Da ist man passiv, da muss man nichts wirklich mit Anstrengung tun. Man wird einfach mitgeschwemmt auf diesen Weg. Aber der enger Weg, der schmaler Weg, ist ein Weg, das eigentlich mit Anstrengung verbunden ist. Nicht Anstrengung insofern, dass wir uns anstrengen, um errettet zu werden, sondern um den Herrn treu zu folgen. Wir nehmen das im Glauben an, weil das ist der einzige Weg. Aber die große, breite Mehrheit sagt, das ist ja gar kein Weg. Das ist keine Errettung dabei. Aber wir wissen, Jesus ist der einzige Weg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und daher gehen wir diesen Weg. Der Weg ist aber mit Anfechtungen und mit Herausforderungen verbunden, aber mit einem Segen am Ende. So wie Israel die Kämpfe durchführen musste und mutig diese Kämpfe angehen mussten. Und sie haben die Voraussetzungen erfüllt und danach auch konnte Frieden einkehren. Und oft bei uns in unserem geistlichen Leben, wir kennen Jesus, aber Friede kehrt nicht ein, weil wir in unserem geistlichen Wandel irgendwo stehen bleiben. Irgendwo nicht weitermachen, wie er das in uns bewirken will. Das ist, ich habe mit jemandem diese Woche auch gesprochen, ist so wie Gott gibt uns eine Entgiftungskur und sagt, okay, weißt du, jetzt bist du gläubig, jetzt bist du mein Kind und schau, alle diese Dinge, die du bis hierher geglaubt hast und wovon du sogar überzeugt bist, vielleicht gab es sogar irgendwelche Wissenschaftler oder große Autoritäten in der Welt, die behauptet haben, das ist jetzt bewiesene Tatsache und du hast das einfach geschluckt. Viele Dinge, die du geglaubt hast, die gegen Gott sind, gegen das Wort Gottes sind, die musst du und darfst du eigentlich aus deinem Leben jetzt entfernen. Du musst dagegen wirken. Nimm das Wort Gottes an, tue, was im Wort steht und dann wird dein Leben verändert, ganz neu gemacht. Und man fängt dieses Prozess an, man hat Jesus angenommen, aber dann geht man eine Weile und dann hört man auf, bleibt man stehen, aus irgendeinem Grund. So, was sind die drei Voraussetzungen, die wir aus dieser Stelle betrachten? Und natürlich, alle diese Voraussetzungen sind mit einem lebendigen Glauben verbunden. Das sind nicht Voraussetzungen, die uns retten oder die uns irgendwie heilig machen, sondern das sind Voraussetzungen, die den Weg frei machen zu einem innerlichen Frieden in unserem Herzen. In Christus Jesus. Die erste Voraussetzung ist eine vollständige Nachfolge. Vollständig. Nicht nur 50%, nicht 80%, wie wir oft als Beispiel verwenden. Nicht nur alle Räume des Hauses gehören dir, Herr Jesus, außer dieser einen Raum hier, das ist mein Zimmer und da darfst du nicht rein. Wenn wir nicht vollständig dem Herrn nachfolgen, wenn wir irgendwas zurückhalten, dann werden wir nicht Frieden erleben in unserem Leben. Ausdauernde Nachfolge. Wenn es für uns lang wird und manche Dinge sind lang, ich denke an verschiedene Herausforderungen, ob es gesundheitliche oder Herausforderungen in Beziehungen oder Herausforderungen in der Arbeit, je nachdem. Manche Herausforderungen, die man erlebt als Christ, werden lang, dauern lang an. Aber wenn man aufgibt, weil man sozusagen die Nase voll hat, dann hat man auch keinen Frieden. Man schaut auf sich selbst und nicht auf den Herrn Jesus. Und letztens, und das ist vielleicht eine überraschende, aber eine gottesfürchtige Nachfolge. Gott ist Gott. Er muss sich nicht an uns anpassen. Er kann sich nicht an uns anpassen. Er ist Gott. Und wenn wir gottesfürchtig sind, dann verstehen wir, wer Gott ist. Und wir wissen, dass er gerecht und aufrichtig handelt und immer handeln wird. Und wir können ihm vertrauen in allem, was er tut. Und wir wollen, dass alles in unserem Leben ihm die Ehre gibt. Weil wir ihn als unser Gott betrachten, nicht als unser Kumpel oder unser himmlischer Weihnachtsmann oder Christkind, der mir gibt, was ich will. Das ist nicht, wer Gott ist. Gott ist der Schöpfer, der dreimal heiliger Gott des Universums. Die Engel im Himmel rufen heilig, heilig, heilig aus in seinem Gegenwart. Er ist abgesondert von aller Sünde. Er ist völlig rein, er ist vollkommen in all seinem Tun. Er ist der Fels, er ist gerecht, er ist Gott. Und wenn wir Gott seinen Charakter zuschreiben, dann haben wir auch Frieden in unserem Herzen. Schauen wir die erste Voraussetzung an. Wo finden wir das aus unserer Stelle in Josua 11? Wenn wir Josua 11 betrachten, dann wenn wir das jetzt kurz fassen würden, es fängt an mit wieder ein König, der heißt in Vers 1, der König Jabin, der König von Hazor, wieder ein Feind Gottes. Er baut jetzt noch einmal ein Bündnis auf und bringt viele andere Könige zusammen. Und Vers 4 sagt dann in Kapitel 11, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, mit sehr vielen Rossen und Streitwagen. So jetzt diese ultimative Herausforderung für Josua und das Volk Gottes. Es sind nicht nur viele Soldaten, es sind unzählige Pferde, Streitpferde und Streitwagen. Es sind echt eine große Herausforderung. Streitwagen damals waren so wie Panzer heute. Also echt, echt schwer, gegen einen Streitwagen zu kämpfen, wenn du selbst keinen Streitwagen hattest. Und diese große vereinigte Feinde gegen Gott treten auf. Und da sehen wir in Vers 6 noch einmal, der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen. Also menschlich betrachtet, allen Grund, Angst zu haben und sich zu fürchten. Aber Gott sagt, nein, ich bin bei euch, fürchtet euch nicht. Kurz gefasst dann, was darauf passiert, ist das, was wir schon immer wieder davor erlebt haben. Josua kämpft mutig gegen diese Feinde. Die Feinde können nicht gegen ihn bestehen. Die werden alle besiegt und das Volk Gottes hat den Sieg erlebt. Und dann kommen wir zu Vers 15. Vers 15 möchte ich lesen bis Vers 20. Wie der Herr seinem Knecht Mose geboten hatte, so hatte Mose dem Josua Anweisung gegeben. Und genau so tat es Josua. Er ließ nichts ungetan von all dem, was der Herr dem Mose geboten hatte. So nahm Josua dieses ganze Land ein, das Bergland und den ganzen Negev und das ganze Land Gosen und die Schefela und die Arava und das Bergland Israels mit seinen Tälern, von dem kahlen Gebirge an, das sich gegen Seir erhebt, bis nach Baal-Gad im Tal des Libanon, am Fuß des Berges Hermon. Und alle ihre Könige nahm er gefangen und schlug sie und tötete sie. Lange Zeit führte Josua Krieg mit allen diesen Königen. Und es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israels friedlich ergab, ausgenommen die Heviter, die in Gibeon wohnten. Sie nahmen dieselbe alle im Kampf ein. Denn es geschah von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, so dass sie mit den Söhnen Israels kämpften, damit an ihnen der Bann vollstreckt würde und ihnen keine Gnade zuteil würde, sondern dass sie vertilgt würden, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Wo finden wir dieses Prinzip der Vollständigkeit? Ganz klar und deutlich, Vers 15, da steht eindeutig am Ende, er ließ nichts ungetan von all dem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Er nahm das ganze Land ein, steht da in Vers 16. Es gab Frieden im Land jetzt, weil Josua alles eingenommen hat. Wenn du Kapitel 12 liest, da wird aufgelistet, da wird ganz genau aufgelistet, wie viele Könige Josua erobert oder besiegt hat. 31 Könige, die Namen sind alle da. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Was wäre passiert, wenn der Josua gesagt hätte, Mann, dieser König hier, der ist zu angsterregend, den lassen wir einfach dort bleiben. Wenn er nicht die alle Könige im Land eigentlich besiegt hätte. Natürlich da an diesem König hätte es dann weiterhin immer wieder mehr und mehr Krieg gegeben. Es gab einzelne Dörfer und Gruppen, die noch nicht besiegt waren, noch nicht erobert wurden sozusagen. Aber das kam noch, das wird der Josua auch später sagen. Aber alle diese organisierte Widerstand, alle diese starken Könige, die alle, das ganze Land, hat Josua eingenommen. Er hat alles getan, was der Herr ihm geboten hatte. Einige hundert Jahre später kam der erste König von Israel. Der hieß Saul. Saul hat dann einen Auftrag vom Herrn bekommen, ein Land, das heißt Amalek, auch über dieses Land den Bann zu vollstrecken, Gottes Gericht hier auszuüben. Nur Saul hat das nicht vollständig gemacht. Er hat einiges an die Tiere und auch den König hat er am Leben gehalten. Als der Prophet Samuel dann zurückkommt zu ihm, begegnet Saul, der Prophet, der Samuel, in 1. Samuel 15, Vers 13, mit diesen Worten. Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Saul, König Saul, sagt, ich war gehorsam. Ich habe alles erfüllt, was Gott gesagt hat. Nur Gott sagte, du sollst den Bann auf dieses Volk vollstrecken. Alles soll zerstört werden. So wie in Kanaan jetzt. Alles, inklusive alle Tiere. Und der Samuel geht hin und der Samuel sagt, und was ist das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren und Brüllen von Rindern, das ich da höre? Was höre ich jetzt da? Du hast alles getan? Und der König Saul sagt, ja, ich habe Gott gehorcht, aber weißt du, diese haben wir am Leben gehalten, damit wir sie für Gott opfern können. Wir wollen Gott damit dienen. Deswegen waren wir Gott ungehorsam. Es gibt einen Grund, wir wissen besser, es gibt einen Grund, warum wir hier nicht gehorchen sollen. Schau in 1. Samuel 15, wie Samuel dann darauf antwortet. Der Prophet sagt uns etwas, das sehr, sehr wichtig ist. 1. Samuel 15, und Vers 22. Samuel sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Vollständiger Gehorsam ist extrem wichtig. Das wissen wir auch. Also ich glaube, wenn du deine Kinder, kleine Kinder gehabt hast und deine Kinder auch eine gesunde Art Folgen, Gehorsam beigebracht hast, was natürlich extrem notwendig ist. Wir leben in einer Welt mit Grenzen, mit Gesetzen, mit Regeln, die wir auch beachten sollen. So, wir haben auch unsere Kinder gelehrt, gehorsam zu sein, in einer gesunden Art und Weise. Nicht ohne nachzudenken, nicht ein blinder Gehorsam, aber eine gesunde Gehorsam. Und das heißt, dass man gehorcht, eben sofort, vollständig und mit den richtigen, mit der richtigen Haltung. Es ist nicht gehorsam, wenn Mama sagt, geh hin und räum dein Zimmer zusammen und du gehst hin als 10-jähriges Kind und stellst ein einziges Spielzeug da, wo es hingehört und lässt alles andere liegen. Und dann kommt Mama und sagt, was hast du gemacht? Ich habe gehorcht, ich habe gefolgt, ich habe das eine Stück da hingegeben. Das ist nicht vollständig. Mach alles. Oder das Kind sagt dann, ja, mache ich in 2 Monaten. Ich schreibe das in meinem Terminkalender rein. In 2 Monaten werde ich mein Zimmer aufräumen. Mama, ich gehorche dich bald. Und das ist in 2 Monaten. Nein, das ist gar kein Folgen. Oder wenn das Kind sagt, du, okay, das mache ich, aber ich mache das nicht gerne. Und ich werde die ganze Zeit meckern und die ganze Zeit, ich will es, muss alles jetzt weggeben und Mama ist so gemein, dass ich jetzt so Zimmer aufräumen will. Alle drei sind nicht gehorsam. Das ist nicht Folgen. König Saul tut nur das, was er glaubt, passend ist. Er folgt nicht voll und ganz. Es verlangt Vertrauen und dazu, er konnte auch nie zufrieden kommen danach. Er hat ein echt, echt richtiges Problem gehabt. Er hat durch seine Sünde das Königreich sogar verloren und hat ein schlechtes Gewissen, hat ein böses Geist bis zu seinem Todestag erlebt. Und genau das ist der Punkt. Da, wo wir nicht vollständig gehorchen, da haben wir kein reines Gewissen vor dem Herrn. Und was wird der Geist Gottes in uns tun? Der Geist Gottes wird uns in diesem Punkt immer wieder ansprechen. Und er wird uns diese Frucht des Geistes, dieser Friede nicht geben können, weil wir nicht folgen. Weil wir uns nicht ihm unterordnen und ihm nicht gehorchen. Er wird immer wieder sagen, in diesem Punkt hier, mein Kind, räum auf, räum hier zusammen, wirk da, folge mir zu 100% nach, ohne Ausreden, ohne irgendwelches Relativieren. Wir sind so gut beim Relativieren. Du, ich bin eine Ausnahme. Für bei mir ist es anders. Der Herr wird schon verstehen meine Situation. Ja, der Herr versteht, was Sünde ist und der Herr versteht, was seine Gnade bewirken kann und der Herr ruft dich und mich dazu auf, in allen Lebensbereichen vollständig ihm nachzufolgen, damit er uns Frieden geben kann. Die Antwort auf unsere Sünde ist Buße tun, umkehren und dann anfangen, wieder gehorsam zu sein oder das erste Mal gehorsam zu sein, das in Ordnung zu bringen. Aufzustehen und weiterzumachen. Ausharren ist gleich aufstehen und nicht aufgeben. Das ist, wie treu unser Herr ist. Und wenn du im Glauben an Jesus dein Teil auch tust, der Herr schenkt dir Frieden in deinem Herzen. Ganz, ganz wichtig. Nächster Punkt ist dann Ausdauer. Weil natürlich es wird nicht Frieden bringen, wenn wir nur kurze Zeit gehorsam sind, kurze Zeit den Herrn Vorrang in unserem Leben geben und dann nach irgendwelchen Schwierigkeiten oder längere Zeit oder größere Herausforderung dann sagen, okay, Nase voll. Weißt du, wenn wir sagen, ich habe die Nase voll, das, was wir jetzt tun, ist, Gott, du hast mir was Besseres. Du schuldest mir was Besseres. Dass ich jetzt immer noch hier mit dieser Situation umgehen muss. Herr, du hast hier einen Riesenfehler gemacht. Ich habe die Nase voll. Ich gebe auf. Ich bin jetzt böse auf dich, Herr. Was wäre, wenn Josua als diese riesengroße Vereinigung von allen diesen Königen mit allen diesen Streitwagen und alle diese Rossen, so viel wie zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres war, nachdem er die anderen Könige schon besiegt hat, nachdem er gegen Jericho gekämpft hat, nachdem er alle diese Dinge, und dann kommt sowas vor und dann sagt der Josua, na servus, was soll das jetzt sein? Ich gehe nach Hause, das gibt's nicht. Ich muss alle auf einmal jetzt bekämpfen. Ich habe jetzt gerade 5 Könige besiegt und jetzt alle diese noch. Gott, Was tust du? Ich geb auf. Was wäre passiert? Hätte es Frieden gegeben? Natürlich nicht. Und das ist was, aber wozu wir immer wieder versucht sind, weil wir sagen, okay, Herr, jetzt war ich treu in diese schwere Sache, oh, das war schwer, aber ich habe es geschafft mit deiner Gnade, danke, Herr. Und dann kommt das Nächste und sagen, na, Herr, was, jetzt schon wieder? Und der Herr sagt, ja, weißt du, das ganze Land, dein ganzes Leben möchte ich haben. Schau alles an in deinem Leben. Verstehe, dass du mein Werkzeug bist und dass es sich um meine Ehre dreht. Ich geb dir die Kraft dafür. Wir sehen in Vers 18 auch, das Wort Gottes sagt es, lange Zeit führte Josua Krieg mit allen diesen Königen. Lange Zeit. Das ist nicht sehr genau. Wenn man das zusammenrechnet anhand von Zahlen, die wir auch im Kapitel 14 bekommen, wie alt Kaleb war und ist zu diesem Zeitpunkt, man kommt auf die Nummer von 7 Jahren. 7 Jahre lang haben sie Krieg gehabt. Haben sie gebraucht, um alle diese 31 Könige zu besiegen. Das ist vielleicht in deinem ganzen Leben nicht eine lange Zeit, aber um Krieg zu führen, das ist eine sehr lange Zeit. Das ist ein sehr langer Krieg. Eine lange Zeit weg von Familie. Eine lange Zeit mit so viel Gewalt zu tun haben zu müssen. Eine lange herausfordernde Strecke. Aber Josua und das ganze Volk waren treu. Sie haben Ausdauer gehabt. Stehe zum Willen Gottes, wenn es lang und schwer wird. Hab Ausdauer. Du bist nicht einfach einer, der sagt, ich folge, solange es leicht ist und solange ich da große Freude daran habe. Ich glaube, wenn du länger beim Herrn bist, dann weißt du, manchmal ist es echt schwer. Du bist einfach in einer Situation, wo du merkst, körperlich und auch geistig bin ich an meiner Grenzen. Und jetzt, was soll ich tun? Verlasse ich mich auf mich selbst? Ziehe ich mich zurück und gebe auf? Schau auf mich? Oder gehe ich im Glauben weit und sage, Herr, es ist sowieso deine Kraft und deine Gnade. Du kämpfst für uns. Du wirkst sogar durch schwache Gefäße. So, wenn ich jetzt noch schwächer werde, weil ich dir treu nachfolge, dann bin ich bereit dazu, weil dann weiß ich noch klarer, die Kraft kommt von dir und nicht von mir. Ich habe die Kraft nicht. Ich glaube, das ist sogar ein absolut wichtiger Glaubensschritt, dass wir ausharren, gerade dann, wo wir sagen, ich schaffe das nicht. Weil gerade jetzt sind wir in der Lage zu verstehen, was das bedeutet, sich auf den Herrn zu verlassen und nicht auf die eigene Kraft, nicht auf unsere eigene Stärke. Ich denke an eine Missionarsfamilie, die ich als Kind kannte, die auch hier in Wien 1-2 Jahre lang mit meinen Eltern gedient haben. Die heißen Virgil und Dolores Bunger, die sind auch heute 85. Ich weiß nicht genau, die sind so im gleichen Alter wie meine Mutter. Und sie haben jahrelang im deutschsprachigen Raum gedient, dem Herrn. Die Gemeinden, wo sie auch gedient haben, der Herr hat wunderbare Dinge getan, aber sie sind nicht selbstständig geworden, die sind nicht stark geworden. Das war nicht, weil sie was Falsches gemacht haben, es ist einfach, weil der Boden damals, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und verschiedene Dinge, alles dazu zählte, dass der Boden hier in Österreich, auch in Deutschland, ein ganz anderer Boden war. Die ältere Generation war nicht so offen wie die jüngere Generation heute. Und du sagst, interessant, weil heute siehst du auch Österreich an und du sagst, ja, das ist auch ziemlich ein hartes Pflaster. Aber es ist schwer für uns zu verstehen, aber ist tatsächlich so, dass die Generation davor und die noch davor war noch härter. Und die interessante Sache ist, diese Familie, die Bungers, so Virgil und Dolores, sie dienten dem Herrn, sie konnten und wussten, der Herr hat uns dazu berufen, wir geben nicht auf. Sie halfen dann auch ein anderer Bruder, Charlie Ellis, in Ingolstadt eine Gemeinde dort zu gründen. Diese Gemeinde in Ingolstadt jetzt, nachdem die schon längst nicht mehr aktiv dienen können, diese Gemeinde in der Zeit, wo sie nicht mehr da sind, obwohl sie viele Jahre treu gedient haben, jetzt ist diese Gemeinde wirklich stark selbstständig und dient effektiv, hat einen Pastor, auch ein Deutscher ist, ihr kennt Christoph, und einfach ein segensreicher Gemeinde. Wie ist das passiert? So, Gott schaut die Welt an, er schickt seine Arbeiter hier und da und bittet diese Diener einfach, dass sie nicht aufgeben, wenn es schwer wird, weil Gott weiß, wann und wie die Zeit sein wird, dass er weiterwirken kann. Unsere Verantwortung ist einfach treu in allen Auf und Abs, und die haben viele Auf und Abs erlebt in der Gemeindegründung. Und jetzt natürlich erleben sie immer noch Auf und Abs als Gemeinde. Das ist ja ganz normal. Aber die geben nicht auf. Warum? Weil ihr Augen sind auf Jesus gerichtet. Und ich glaube, niemand hier, außer ich und meine Frau, kennt Virgil und Dolores Bunger. Der Herr aber kennt diese Geschwister. Der Herr weiß ganz genau. Und ich glaube, solche Diener werden mehr Belohnung bekommen von dem Herrn als die großen Namen, die riesige Internetauftritte machen, die aber sich selbst sehr wenig verleugnen müssen, weil sie alles bekommen. Der Herr sieht das Herz. Der Herr weiß, was in unserem Herzen ist. Und wir dürfen Ausdauer haben und sagen, Herr, vielleicht, es ist so klar, es kann sein in der Gemeindedienst, es kann sein in der Familie, Herr, ich weiß, dein Wort sagt, so darf ich und so soll ich meine Kinder erziehen, aber ich sehe jetzt nicht so viele Auswirkungen davon. Was soll ich jetzt tun? Aufgeben? Nein, ich bleibe dabei, Herr. Ich weiß, dein Wort wirkt. Ich folge dein Wort. Ich bete, ich folge, ich vertraue. Schritt für Schritt, Ausdauer, nicht aufgeben, vertrauen. Das Wort Gottes hat recht. Das Wort ist die Wahrheit. Und was passiert dann mit der Zeit? Gott erfüllt seine Verheißungen. Gott tut das, was er versprochen hat, weil wir nicht aufgeben, weil es eine Frage ist der Treue. Das Problem ist da, wo wir immer wieder sagen, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich die Nase voll. Der Herr schuldet mir ein anderes Leben. Weißt du, das Einzige, was wir verdient haben, wenn der Herr uns tatsächlich geben würde, was uns wirklich zusteht, ist die Hölle. Das haben wir verdient. Alles andere ist Gnade. Sehen wir oft hier in der Gemeinde. Es ist aber so wichtig, das zu begreifen, in unserem Herzen aufzunehmen. Die Gnade ist, dass ich nicht die Hölle bekomme, die ich verdient habe. Und alles, was nicht die Hölle ist, ist Gnade. Und er gibt uns die Kraft. Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt, und zwar Gottesfurcht. Vertraue dem Charakter Gottes, wenn Menschen verhärtet sind. Wir finden hier eine Aussage, die sehr herausfordernd ist für uns, weil es steht da in Vers 19, dass keine andere Könige und Städte haben Frieden mit Israel geschlossen, außer Gibeon. Alle wurden im Kampf eingenommen. Und dann Vers 20 sagt das, was für uns herausfordernd ist. Denn es geschah von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, so dass sie mit den Söhnen Israels kämpften, damit an ihnen der Bann vollstreckt wurde und ihnen keine Gnade zuteil würde. Aua. Sondern dass sie vertilgt wurden, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Vertilgung war Gottes Wille. Und hier steht ganz klar, man kann das nicht verschönern, man darf und muss das einfach im Glauben annehmen. Es steht da, es geschah von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde. So, was haben wir jetzt hier? Was für einen Charakter haben wir hier? Was für einen Gott haben wir hier? Der Punkt, das wir hier betrachten müssen, ist wieder das Ganze in den gesamten Zusammenhang der Bibel zu verstehen. Nicht aus dem Zusammenhang herausreißen. Was sagte Gott Abraham? Abraham sagte, deine Nachkommen werden 400 Jahre in Ägypten sein. Warum? Weil die Sünden der Kanaaniter sind noch nicht vollständig sind. Die haben noch Raum und Zeit zur Buße. Was sagte Rahab damals, als die Kundschafter zu ihr gekommen sind? Sie hat gesagt, wir alle wissen, was Gott durch euch getan hat. Die wussten eins zu eins, dass Gott hier durch Israel wirkte. Wir haben auch gesehen, dass damals bei Abraham, der Vorfahren von dem König von Salem, Melchizedek, war ein gläubiger Mann. Abraham hat ihm eigentlich ein Zehntel gegeben. Dieser König von Salem war ein gläubiger Mann. Jetzt 400 Jahre später nichts mehr von Glauben da. Sie haben, so wie bei Pharao, sie haben sich selbst immer wieder verhärtet gegen die Wahrheit. Sie haben die Wahrheit immer wieder abgelehnt, immer wieder abgelehnt. Sie sind auf Gottes Gerechtigkeit mit Füßen getreten. Sie haben alle mögliche Götzendienst, alle mögliche Sünden als gut und normal angenommen. Schau mal, die abartige götzendienerische Praktiken der kanaanitischen Zeiten damals. Und es ließ sich fast wie einen heutigen Tag Zeitung mit den allen abartigen sexuellen Sünden und abartigen Umgang mit Familie und abartige Denkweisen. Sie haben Gott voll und ganz abgelehnt. Und wir denken, Gott schuldet die Welt und ein Volk immer wieder die gleiche Gnade. Egal wie viel sie ihn eigentlich jetzt hassen, wie viel sie ihn ablehnen, wie viel sie gegen ihn sprechen und handeln, dass Gott einfach ständig immer wieder Gnade geben muss. Aber diese Denkweise eigentlich ist eine falsche, weil es verleugnet eine Tatsache, dass wir, womit wir angefangen haben, und zwar Gott ist heilig. Es gibt eine Grenze zu seiner Gnade. Diese Grenze weiß der Herr, wo die Grenze genau liegt. Aber vor allem, wir sehen hier, wie auch mit dem Pharao, dass wenn der Herr einen nächsten großen Schritt in seinem Plan angehen will und Menschen bis zu diesem Zeitpunkt seine Gnade nicht angenommen haben und ihn abgelehnt haben, dann wird er so eingreifen, dass der nächste Schritt vorkommen kann. Und das ist mit Verhärtung dann verbunden. Das ist ein Gericht Gottes gegen Menschen, dass ihre Herzen dann verhärtet werden. Und wie funktioniert das? Wie wir im Römerbrief wissen, kein Mensch sucht sowieso nach Gott. Kein Mensch will gerecht sein. Verhärtung findet statt, indem Gott einfach seine Gnade zurückzieht. Es ist kein aktives, jetzt wirst du verhärtet sein, sondern eine, okay, du willst mich nicht, gut, dann suche ich dich nicht mehr. Dann spreche ich dich nicht mehr an. Dann werde ich dich auch in Ruhe lassen. Und wenn wir in Ruhe gelassen werden, dann werden wir auch natürlich keine Errettung haben. Es ist von Gott aus, dass die Errettung geht. Er ruft uns dazu auf, im Glauben darauf zu reagieren, das anzunehmen. Aber die Initiative ist von Gott aus. Und wenn er das zurückzieht, dann kannst du und würdest du, würden diese Menschen auch seine Gnade nicht annehmen. Weil dann, wer ist aktiv? Der Gott dieser Welt. Und was tut er? Er verblendet. Er verblendet Menschen. Es ist nur die Gnade Gottes, die uns eben dieser vernebelte, verblendete Zustand wegnehmen kann. Sie haben keine Gnade bekommen. Warum? Weil sie schon jetzt hunderte Jahre die Gnade abgelehnt haben und jetzt kommt der nächste Schritt in Gottes Heilsplan. Israel soll das Land erobern, weil Gott einen Plan hat für sein Volk Israel. Dieses Land hat er auch Israel durch Abraham, ihr Vorfahren, versprochen und jetzt ist es soweit. So man sieht auch in der Geschichte der Bibel eine Art Zyklus. Und zwar, dass Gott Gnade gibt, die Gnade wird angenommen, dann kommt Verhärtung oder Ablehnung der Gnade und Verhärtung vor und dann Gottes Gericht. Vor allem in diesem Bereich von Gottes Heilsplan. Das ist damals passiert, auch bei der Sintflut. Damals Noah predigte und niemand hat darauf gehört. Ihr Herzen waren verhärtet. Und dann kam der Sintflut und Gott hat neu angefangen mit Sodom und Gomorra. Die Menschen damals, nicht mit Sodom und Gomorra, das ist das nächste, wo das vorkommt, hat neu angefangen mit Noah. Und in 1. Mose 6, 5 steht, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war und auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Und genauso war es in Sodom und Gomorra. 1. Mose 19, da merkst du, Gott schickt zwei Engel hin. Davor hat Abraham mit den Herren gerungen. Herr, wenn es so viele Gerechte dort gibt, bitte verschone diese Stadt. Und er hat zurück, so nach unten verhandelt, bis auf 10 Leute. Wenn es 10 gerechte Menschen gibt in Sodom und Gomorra, verschone diese Stadt. Und Gott sagt, wenn ich nur 10 Gerechte finde, werde ich Sodom und Gomorra auf jeden Fall verschonen. Aber dann sogar, als die Engel hingehen und Lot mit seinen Schwiegersöhnen spricht, es steht da in 1. Mose 19, da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Was spinnst du, alter Mann? Was, Gott wird uns richten? Welchen Gott? Du bist ja ein komischer Kerl. Weißt du, das ist Verhärtung. Die waren so lange in dieser Sünde, sie haben Gott so sehr abgelehnt, da kommt einer und warnt vor diesem bevorstehenden Gericht Gottes und statt ernst darüber nachzudenken, spotten sie. Das sehen wir auch in Pharao. Pharao hat sein eigenes Herz nach den ersten einige Plagen verhärtet, aber dann spät danach, jetzt verhärtete Gott sein Herz. Es gibt eine Grenze. Daher ist es äußerst wichtig, dass wir die Gnade Gottes nicht vergeblich annehmen, wenn er uns anspricht, dass wir darauf im Glauben reagieren. Wer weiß, ob er uns noch einmal ansprechen wird. Wie lang? Ich möchte auch hier sagen, es geht weiter in der Schrift. Wir haben gerade von Kanaan gesprochen. Es gibt auch dann, ist mit Israel später vorgekommen. Israel hat sich den Götzendienst so hingegeben, dass zum Schluss im Jesaja es auch steht, dass Jesaja soll predigen, aber dieser Predigt wird das Herz der Menschen eigentlich unempfindlicher machen. Es ist ein Gericht. Warum ist Gott der aktiv das tut? Nein, das ist die Auswirkung des Herzens auf dem Herzen von jemandem, der schon lange immer wieder das Wort relativiert, das Wort ablehnt, das Wort nicht ernst nimmt. Im Leben von unserem Herrn Jesus Christus ist es auch vorgekommen. Und in dieser Situation, die Menschen haben so viele Wunder gesehen, aber ihre Herzen waren hart. Und es gab sogar Zeiten, wo Jesus sagte, die sollen nicht verstehen, weil ihr Herzen so hart sind. Nur interessant auch hier, was ist daraus geworden? Da ihre Herzen hart waren, ist Jesus gekreuzigt worden und daraus entstand Errettung für diese Menschen mit den harten Herzen. Viele davon sind dann gläubig geworden, weil sie unwissentlich ungläubig waren. Und ich glaube, hier ist auch ein wichtiger Unterschied. Paulus sagt, er hat die Gemeinde verfolgt. Er war der größte von Sündern, aber er hat das unwissentlich getan. Er hat unbewusst gegen Gott gekämpft. Er dachte, er diene Gott. Das ist ganz anders als die Pharisäer, die damals mit Jesus zu tun hatten, die ihn persönlich kannten. Oder die hohen Priestern, die Zeugnisse der Wächter bekommen haben, wo die Wächter sagten, er ist auferstanden, da waren Engel da, da ist ein Wunder passiert. Und die haben gesagt, okay, nimm Geld, sag das nicht weiter. Also sie wussten ganz genau, was passiert ist und sie haben das abgelehnt, absichtlich. Sie haben ihr Herz verhärtet. Diese Leute waren nicht bei Pfingsten unter der Gemeinde. Das waren die Leute, die Stephanus eigentlich gesteinigt haben später. Ihre Herzen waren hart. Sie haben wissentlich das Evangelium, die Wahrheit gehört, haben es wissentlich abgelehnt, wissentlich dagegen gearbeitet. Und dann gab es eine Verhärtung. Und wir sehen in 2. Thessalonicher 2 auch eine Prophezeiung über eine Verhärtung, die vor den letzten Tagen auch stattfinden wird. Und 2. Thessalonicher 2, Vers 7 bis 12 möchte ich vorlesen jetzt. Es dreht sich hier um die letzten Tagen und dass der Antichrist erscheinen wird, der Weltherrscher. Und es dreht sich darum, dass er nicht erscheinen kann, bis der, der noch zurückhält, aus dem Weg geht. Wir können vielleicht mit Vers 5 anfangen. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Das heißt, gesetzlose Gottlosigkeit ist hier noch, ist schon heute in der Welt wirksam. Nur muss der, welcher zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Wir warten, stoppen da jetzt. Kurzer Zusammenhang. Der Antichrist kann erst dann zurück, also kann zuerst dann kommen, wenn der, der zurückhält, entfernt wird. Und es ist eine schwere Stelle, aber ich glaube, die beste Definition für diese, wer der zurückhält, ist der inwohnende Geist Gottes in der Gemeinde. Wir haben hier 2. Thessalonich-Brief. 1. Thessalonicher spricht von der Entrückung. Das ist eigentlich, die passen zueinander. Die Gemeinde wird entrückt. Warum? Wir sind nicht zum Zorn bestimmt, weil Jesus den Zorn Gottes schon getragen hat für seine Kinder am Kreuz. Die Gemeinde wird entrückt. Die zurückhaltende Kraft der Gemeinde ist weg. Und dieser wirkende Kraft Satan hat dann Freiraum und dann wird der Antichrist kommen. Und damit entsteht dann diese Endgerichtszeit, diese Trübsalszeit. Der Antichrist wird mit Israel einen Bund schließen und dieser Bund dauert 7 Jahre lang. Wir sehen in unserer Welt heute, wie so viel schon vorbereitet wird für diese ganze Ding. Was will die Welt heute mehr als alles andere? Frieden in Israel, Frieden im Nahen Osten. Jeder spricht darüber. Das ist so ein winziges Land. Das ist so winzig klein. Wieso? Von dort aus, die ganze Welt wird beeinflusst. Und sogar die Bibel spricht davon. Es wird eine Zeit kommen, wo ein Weltherrscher mit Israel Frieden schließen wird. Und die Welt wird sagen, endlich haben wir Frieden. Aber eigentlich, was daraus wird, ist, Gottes Gericht entsteht. Lesen wir jetzt weiter. Es steht im Vers 10, er wird an aller Verführung und Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das ist der Punkt. Ich mag meinen Weg. Ich habe Wohlgefallen an meiner Ungerechtigkeit. Wieso soll ich von meiner Ungerechtigkeit gerettet werden? Wieso soll ich Jesus annehmen? Ich bin ganz glücklich auf meinem Weg. Ich mag das so. Jesus hat das auch gesagt in Johannes 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Liebe Geschwister und alle, die zuhören, die Tatsache ist, es kommt auch auf dieser Welt wieder eine starke Verführung zu, wo massenweise Menschen, die die Wahrheit gehört haben, verhärtet werden, weil sie die Ungerechtigkeit mehr geliebt haben als die Wahrheit. Sie hatten Wohlgefallen an dieser Ungerechtigkeit. Sie werden massenweise verblendet den Antichrist folgen. Sie werden alles tun, was er sagt. Sie werden das schlucken. Sie werden Dinge tun, die, wenn man die Bibel liest, man sagt, ja, aber warte, es steht hier. Es steht direkt hier, mach das nicht. Und ich sage, ja, was willst du mit deinem Buch mir sagen? Weißt du nicht, wer das ist? Den haben wir gesucht. Liebe Geschwister, diese Verhärtung ist etwas, das ernst zu nehmen ist. Es hat mit Gottes Gericht zu tun. So, jetzt befinden wir uns natürlich immer noch in dieser Gnadenzeit. Ein Mensch kann sich persönlich verhärten als einzelner Mensch, aber diese allgemeine Verhärtung kommt zu der Zeit, wo dann das nächste heilsgeschichtliche Schritt von Gott eingeführt wird und die Trübsalzeit beginnt. Wie lange haben wir noch, bis das startet? Könnte morgen starten, könnte heute. Du und ich wissen das nicht. Jedes Mal, dass wir Mahl des Herrn feiern miteinander, sagen wir gemeinsam, bis er kommt. Wann kommt er? Und wenn die Entrückung stattfindet und du hast die Ungerechtigkeit mehr geliebt als die Gerechtigkeit, du hast dich geweigert, Jesus mit deinem ganzen Herzen im Glauben, mit lebendiger Glaube anzunehmen, sich vor ihm zu demütigen und zu sagen, Herr Jesus, du sollst und darfst Herr meines Lebens sein. Ich will nicht meinen Weg gehen, ich will deinen Weg gehen. Und die Entrückung findet statt. Wo bist du? Du bist hier. Wo will der Herr, dass du bist? Wo möchte er dich haben? Bei ihm in der Luft. Was ist der Unterschied? Dass du Gott die Ehre gibst, dass du gottesfürchtig bist. Hier sehen wir in Josua Kapitel 11, dass Gott der souveräne Richter der Welt ist. Er hat das Recht zu sagen, so weit gibt's Gnade, aber dann gibt's Stopp. Er schuldet uns gar nichts. Wenn er uns zuruft, ist es unser Ehre, es ist unser Vorrecht, auf ihn zu hören und in Demut zu sagen, Herr, reinige du mich, vergib mir meine Sünden, ich habe die Hölle verdient, ich habe dein Gericht verdient, ich möchte aber, dass du die Ehre bekommst mit meinem Leben, vergib du mir meine Sünden. Ich will nicht, dass es nur ein Kopfverstand ist. Ich will, dass es in meinem Herzen echt und real ist, dass ich ein neues Wesen, ein neues Kind Gottes bin durch deine Gnade. Und sage ich, kann euch aus Erfahrung sagen, dann kehrt Ruhe ein. Dann kehrt Frieden im Herzen ein. Eine Tiefe, unbeschreibliche, die Gott und nur Gott geben kann. Die Last der Sünde ist weg, weil Jesus diese Last getragen hat. Was sind die drei Voraussetzungen? Vollständige Nachfolge, ausdauernde Nachfolge, eine gottesfürchtige Nachfolge. Die Welt, wir schauen die Welt an und wir sehen so viel, das schief läuft, aber Gott ist Gott und wir geben ihm die Ehre dafür. Wir tadeln nicht, sondern wir staunen, dass er uns überhaupt Gnade zeigt. Und wir wissen, dass wir noch in der Gnadenzeit sind und daher dienen wir ihm treu. Wie steht's bei dir? Erstens kannst du auch sagen, du gehörst dem Herrn. Du bist einer seiner Kinder. Wie ist mit deinem Herzen? Ist dein Herz weich für den Herrn oder ist es hart? Gibt es Dinge in deinem Leben, das Gott ständig anspricht, immer wieder und aus dieser Sache entsteht einfach eine Unruhe, weil du einfach noch nicht gläubig genug oder stark im Glauben genug warst, um einfach Gott zu gehorchen. Und du willst oder suchst irgendwie den Ausweg, ohne zu folgen. Das wird nicht passieren. Tue einfach, was Gott sagt. Lass nichts eben ungetan von allem, was Gott dir sagt und folge ihm nach. Und tu das mit Ausdauer und mit Gottesfurcht. Und du wirst Ruhe in deinem Herzen erleben, wie der Herr dir das auch geben möchte. So, wenn Gott wirkt in deinem Herzen, seh das nicht als eine unangenehme Sache an, sondern sieh das als die Gnade Gottes an und überlegst dir, es ist Gottes Gnade, dass er in deinem Herzen wirkt, weil stell dir die Frage, wieso ist es nicht so im Herzen meines Nachbarn oder Arbeitskollegen oder anderen Familienmitglied? Schau das nicht an und sag, das ist ein Grund, warum du die Wahrheit ablehnst. Schau das an, betrachte das und sag, genau deswegen soll ich die Wahrheit annehmen, weil Gott mir eine besondere Gnade gibt, damit er mich verwenden kann, um andere Leute auch mit diesem Wahrheit zu erreichen. Vielleicht bin ich die nächste Glied in dieser Kette, positive Kette, um jemand anders zu erreichen, wenn ich dem Herrn mit meinem ganzen Herzen annehme und folge. Amen. Lass uns beten.